Guten Abend, herzlich willkommen zum Auftakt unserer ARD-Sommerinterviews.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Scholz, erste Frage geht an Sie.
Erste Frage ist mal am wichtigsten.
Ich finde Ihre Frage total merkwürdig.
Wenn Sie diese Überfallfragen, liebe ich nicht. Bitte lassen Sie das.
Ein Interview besteht üblicherweise aus dem Interviewer, der Fragen stellt, und dem Interviewten, der sie beantwortet.
Herr Hofreiter, wieso können Sie diese ganz einfache Frage nicht beantworten?
Ich könnte Ihnen diese Frage beantworten.
Sie haben mir ja gerade eine Frage gestellt. Ich würde auch gerne antworten. Ja,
kein Mensch kann Ihnen diese Frage beantworten.
Ihre Antwort hat überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun gehabt.
Ich bin hierher gekommen, einfach um Rede und Antwort zu stehen.
Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
Medias Res Spezial. Lassen Sie uns den Quatsch beenden. Die Kunst des guten Interviews. Eine Sendung von Stefan Fries.
Wenn wir etwas wissen wollen, kommen wir oft nur mit Fragen weiter. Um die passenden Antworten zu bekommen, müssen wir die richtigen Fragen stellen. Für uns Journalisten und Journalistinnen ist das Alltag und Handwerk. Und doch bekommen wir nicht immer die Antworten, die wir uns erhoffen, weil wir schlechte Fragen stellen oder weil unsere Interviewpartnerinnen die guten Fragen nicht beantworten wollen. In Medias Res Spezial wollen wir heute der Kunst des guten Interviews auf die Spur kommen. Dabei geht es nicht um Pressekonferenzen und Pressestatements, nicht um Talkshows, nicht um Interviews zur Person, sondern um das politische Interview, das kontroverse Interview in Radio und Fernsehen. Nur das Live-Rundfunk-Interview wird nicht, wie in Printmedien in Deutschland üblich, anschließend von Journalisten und Presseteams in eine lesbare Form gebracht. Wie bereiten sich erfahrene Interviewerinnen und Interviewer darauf vor? Wie sehen sie ihre Rolle? Wie führen sie den Interviewpartner durchs Gespräch? Wo greifen sie ein? Wo nicht? Und wie gehen Sie mit den Gesprächsstrategien Ihres Gegenübers um? Jeden Tag werden im deutschen Radio und Fernsehen Dutzende Interviews geführt. Jedes Jahr sind es Tausende. Die meisten davon sind unspektakulär und manchmal auch ziemlich langweilig. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Aber manchmal tanzt eine Seite aus der Reihe. Der Interviewpartner wendet eine besondere Taktik an. Die Interviewerin fällt aus der Rolle. Diese Interviews sind interessant. Denn an ihnen kann man erklären, nach welchen Regeln Interviews funktionieren und was passiert, wenn eine Seite gegen die Regeln verstößt. Natürlich hat nicht jedes Interview einen hohen Unterhaltungswert. Oft beantworten Politikerinnen durchaus die Fragen von Journalisten. Interessant und unterhaltsam wird es dann, wenn sie es nicht tun. In dieser Sendung öffnen zwei Journalistinnen und ein Journalist ihre Werkzeugkästen. ZDF-Heute-Journal-Moderatorin Marietta Slomka.
Ich spiele eigentlich im Interview immer den Gegner.
Deutschlandfunk-Moderatorin Sandra Schulz.
Also das könnte man jetzt nicht in jedem Interview machen, dass man da jetzt erstmal versucht, den Journalisten oder die Journalistin fertig zu machen.
Und Armin Wolf vom österreichischen Rundfunk ORF.
Es sind ja auch nicht alle Interviewpartner gleich schlimm, muss man schon sagen.
Aber fangen wir vorne an.
Guten Abend, Frau Klöckner.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Guten Abend, grüß Sie.
Nein, Moment. Etwas früher, bitte.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Grüß
Sie. Nein, noch etwas früher.
Warum eigentlich Interviews?
Ich glaube, dass Interviews eine wahnsinnig spannende, eine wahnsinnig direkte, eine wahnsinnig aufklärerische Form sind der Berichterstattung und des Journalismus.
Sandra Schulz, Redakteurin und Moderatorin beim Deutschlandfunk.
Interviews sind eine der ganz wenigen Situationen, in denen sich Politiker jetzt jenseits dessen, dass sie vielleicht mal auf der Straße oder irgendwo normale Bürgerinnen und Bürger treffen, wo sie sich mit Widerspruch beschäftigen müssen.
Armin Wolf, Moderator der ZIP 2, dem täglichen Nachrichtenmagazin im österreichischen ORF-Fernsehen, vergleichbar mit den Tagesthemen und dem Heute-Journal.
Ich glaube, solche Interviews sind sinnvoll, weil es natürlich unsere Aufgabe ist, Politik zu hinterfragen und diejenigen, die politische Entscheidungen treffen, dann auch in die direkte Konfrontation zu bringen, dass sie eben auf Rückfragen, auf Nachfragen, vielleicht auch auf mehrere Nachfragen sich erklären müssen. Und dann hat der Zuschauer die Gelegenheit, für sich selbst ein Urteil zu fällen, wie gut das gelingt oder auch manchmal nicht.
Marietta Slomka, Moderatorin des Heute-Journals im ZDF. Die Interessenlage von Interviewer und Interviewtem ist dabei höchst gegensätzlich, sagt Armin Wolf.
Die wichtigste Tatsache über solche Politiker-Interviews ist ja die, dass das nur so aussieht wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Das ist ja kein Gespräch zwischen zwei Menschen, wie man sich das normalerweise vorstellt. Sondern da geht es um einen öffentlichen Auftritt, da geht es um ein Gespräch, das für Dritte geführt wird. Das heißt, die Politiker kommen nicht ins Studio, weil die besonders daran interessiert wären, die Fragen zu beantworten. Die kommen auch nicht ins Studio, weil sie mich kennenlernen möchten, sondern die kommen ins Studio, weil sehr, sehr viele Menschen vor dem Fernsehapparat sitzen.
Und das hat Folgen, sagt Wolf, der dafür bekannt ist, dass er seine Interviews im ORF besonders gründlich vorbereitet. Politikerinnen und Politiker und ihr Pressestab überlegten sich strategisch, ob ihnen ein Auftritt gerade eher nütze oder ob ihnen die lästigen Fragen der Moderatorinnen und Moderatoren eher schadeten, meint Wolf.
Aber sie sind nicht interessiert an den Fragen, sie sind interessiert an der Auftrittsmöglichkeit. Jetzt umgekehrt, wir sind jetzt auch nicht so, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, auch nicht so interessiert an den Antworten, weil ich kenne die Antworten im Normalfall schon. Ich habe alles, was der Gast zu diesem Thema je öffentlich gesagt hat, gelesen, wenn der ins Studio kommt. Ich weiß ziemlich genau, was der sagen wird. Ich stelle diese Fragen nicht für mich, sondern ich stelle die Fragen fürs Publikum. Das kennt ja die Antworten noch nicht. Das ist jetzt aber für ein Gespräch eine ziemlich ungünstige Situation. Also, ich stelle Fragen, deren Antworten ich schon kenne, und der Gast will meine Fragen gar nicht beantworten, sondern in Wahrheit eine Wahlrede vor sehr vielen Menschen halten. Und dazu läuft noch eine Uhr mit. Und es gibt sehr wenig Zeit und im Normalfall ein sehr komplexes Thema.
Politiker stehen in einem Dilemma. Sie brauchen die Reichweite, aber sie riskieren viel. Deswegen verfolgen sie oft ihre eigene Strategie. Wenn unangenehme Fragen kommen, versuchen sie oft auf andere Themen auszuweichen. Beim Radio ist das nicht anders als beim Fernsehen, sagt Deutschlandfunk-Moderatorin Sandra Schulz.
Das sind ja alles auf der Gegenseite natürlich auch Profis, Kommunikationsprofis, die eben, wenn wir als Interviewerin und Interviewer das Ziel haben, Widersprüche kenntlich zu machen und irgendwie nochmal das Argument entgegenzuhalten, die ihre Message rüberbringen wollen. Das ist, denke ich, aus Gesprächspartnersicht vollkommen klar, was so die Punkte sind, die man unbedingt machen will. Und wenn es gut läuft in dem Interview, dann macht man die auch. Aber ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass ein Politiker, eine Politikerin mit der Erwartung ins Gespräch gehen würde, ach, jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, was ich hier für spannende Fragen gestellt bekomme.
Wie man fragt.
Journalistenschüler lernen, verschiedene Typen von Fragen zu unterscheiden. Eine offene Frage wäre so etwas wie, wie geht's Ihnen? Woraufhin der Gesprächspartner viel oder wenig erzählen kann. Eine geschlossene Frage schränkt ihn auf wenige Alternativen ein. Etwa wenn sie lautet, geht's dir wieder besser?
Also wenn ich weiß, dass der Gesprächspartner wenig Neigung haben wird, konkret auf meine Fragen zu antworten, dann werde ich viel mit geschlossenen Fragen antworten. Also mit Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, einfach um dann im nächsten Schritt die Möglichkeit zu haben, mit einer Nachfrage nochmal reinzugehen.
Marietta Slomka?
Und eine geschlossene Frage kann zuspitzend wirken und eine Antwort auch erzwingen oder ein Ausweichen deutlicher machen als eine offene Frage. Manchmal stelle ich aber auch ganz bewusst eher weiche, offene Fragen, damit der andere erstmal all das loswerden kann, was er loswerden will. Das wird er eh. Das lässt sich gar nicht verhindern. Ein Politiker geht mit einer Botschaft in Gespräche und die wird der los, egal wie. Und dann vielleicht besser, er lädt einmal ab und dann kann man loslegen und die geschlossenen Fragen stellen.
Aber geschlossene Fragen, etwa vom Typ Ja-Nein, kann man nicht einfach so stellen. Man muss bereit sein zu nachfragen. Das war Friedrich Nowotny in seinem legendären Interview von 1972 nicht. Der WDR-Fernsehjournalist und Moderator des Berichts aus Bonn führte ein kurzes Gespräch mit dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt, nach dessen Konsultationen mit dem französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou.
War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation?
Ja.
Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können?
Doch.
Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark?
Nein.
Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war?
Ja.
Für ORF-Moderator Armin Wolf gibt es neben offenen und geschlossenen Fragen auch eine Form dazwischen, die er halboffene Fragen nennt, etwa nach konkreten Fakten wie wann oder wo. Einzusetzen vor allem bei Interviewpartnern, die gewöhnlich viel reden.
Interviewprofis, also interviewten Profis, fallen auf das natürlich nicht hinein, sondern sind in der Lage, auch auf die geschlossenste Frage eine sehr lange Antwort zu geben, wenn sie das möchten. Und der einfachste Trick ist natürlich zu sagen, so einfach kann man das nicht beantworten, sondern, und dann kann man beliebig lang sprechen. Also insofern spielt die Art der Fragen bei wirklichen Profis unter den Interviewten weniger Rolle, als man glauben möchte.
Die Rolle des Interviewers.
Ich spiele eigentlich im Interview immer den Gegner, ganz unabhängig von meiner eigenen Meinung. Ich habe immer den Hut des Widerspruchs auf. Da geht es immer darum, Gegenpositionen abzufragen und kritisch nachzuhaken, was dann auch gerne mal dazu führt, dass, wenn ich einen SPD-Politiker interviewe, freuen sich dessen politische Gegner und sagen, genau richtig, während die eigenen Anhänger sagen, die ist ja bestimmt total konservativ, die Frau Slomka, eine Schwarze. Und umgekehrt kommt dann genau das Gleiche von der ganz anderen Seite.
Um diese Position einnehmen zu können, lesen sowohl Marietta Slomka als auch Armin Wolf und Sandra Schulz in ihrer Vorbereitung teils mehrere Stunden lang möglichst viel, was sie zum Thema finden können. Um das Thema zu verstehen, um es einzugrenzen, um die Position des Gesprächspartners zu begreifen und die seiner Gegner.
Es geht einfach darum, zur Position des Politikers Gegenargumente zu entwickeln. Die sind entweder ohnehin bekannt, weil sie in der politischen Diskussion schon vorhanden sind und da kann man den Politiker einfach auch konfrontieren mit dieser Kritik. Und ansonsten, wenn sie noch nicht da sind, ist ja trotzdem jeder von uns in der Lage, völlig unabhängig von seiner eigenen politischen Meinung, zu jedem politischen Argument sich auch Gegenargumente zu überlegen.
Trotzdem passt es mancher Politikerin gelegentlich in den Kram, den Zuschauer oder Zuhörer glauben zu lassen, der Journalist halte ihr nicht einfach Gegenargumente vor, sondern mache sie zu seiner eigenen Meinung. So etwa hier CDU-Politikerin Julia Klöckner im Jahr 2016.
Also ich glaube, Frau Schulz, wir müssen jetzt die Geschichte mal ein bisschen sortieren, denn die Geschichte, die Sie jetzt erzählen, ist die Lesart der Landesregierung.
Dabei sieht es Sandra Schulz als ihre Aufgabe, genau diese Rolle einzunehmen. Im Idealfall die genaue Gegenposition zu der ihrer Interviewpartnerin.
Weil wir davon überzeugt sind, dass ein Gespräch zwischen zwei Leuten, die sich in der Sache einig sind, dass die im schlimmsten Fall furchtbar langweilig zu hören ist und dass es viel spannender ist, wenn du eine Argumentationslinie hörst und dann vom Interviewer aber quasi mit der Nase auf die Widersprüche gestoßen wirst, mit der Nase drauf gestoßen wirst, was jetzt vielleicht an Argumenten noch weggelassen wurde und was man vielleicht auch noch mit betrachten würde. Und deswegen versuchen wir uns immer, die Gegenargumente zurechtzulegen. Frau Klöckner, ich wollte noch die Verständnisfrage stellen. Sie sagen es ja selbst, es ist noch sehr viel im Dunkeln. Wäre es dann nicht logischer zu sagen, wir klären erstmal auf, wir machen erstmal einen Untersuchungsausschuss und je nachdem, was daraus kommt, kann man dann mit dem Misstrauensantrag kommen?
Das ist auch wieder die Lesart der Landesregierung, der Ampelkoalition.
Einen ähnlichen Versuch unternahm Klöckner in der Diskussion über das Verhältnis der CDU zur Linkspartei. Nachdem die CDU in Thüringen im Februar 2020 zusammen mit FDP und AfD einen Ministerpräsidenten gewählt hatte. Darüber sprach Klöckner im Deutschlandfunk-Interview mit Sarah Zerback.
Ich wollte noch mal an das Schwarz-Weiß-Denken anknüpfen, Frau Klöckner. Muss man da nicht auch zu diesem Zeitpunkt sagen, dass es höchste Zeit ist für eine Grundsatzdebatte über genau das, was Sie gerade beschreiben, nämlich über das Verhältnis auch zur Linkspartei? Ist es da nicht Zeit, weniger dogmatisch zu sein? Oder ist für Sie ein Björn Höcke genauso schlimm wie ein Bodo Ramelow?
Ich sehe jetzt schön, dass es viele Anwälte aus dem Journalismus für Herrn Ramelow gibt, die für ihn in die Bresche springen.
Ich selber verstehe mich als Anwältin der Hörerinnen und Hörer und das ist ja eine Frage, die vielen unter den Nägeln brennt. Warum die CDU sich da so stur an diesem Beschluss hält? Und mich interessiert natürlich einfach, wie Sie das sehen. Ist ein Höcke so schlimm wie ein Ramelow?
Eine Rolle, die auch Sandra Schulz, Marietta Slomka und Armin Wolf für sich in Anspruch nehmen. Fragen stellen, die auch die Zuschauerinnen und Zuhörer haben. Und das sind eben oft die kritischen Fragen, die mit den Gegenargumenten.
Das könnte sein, dass wir manchmal mit dieser fehlerhaften Erwartung in das Interview reingehen, dass man das Gefühl hat, ich frage jetzt hier so lange nach, bis mein Interviewpartner, meine Interviewpartnerin auch zugibt, ja stimmt, das ist nicht so plausibel, ich werde das ab jetzt anders sehen, aber wir wissen natürlich alle bei Lichte betrachtet, dass das niemals passieren wird und es ist auch professionellerweise natürlich nicht unser Ziel.
Interviewer überlegen sich vorher eine Reihe von Fragen, die sie ihrem Interviewgast stellen wollen. Dabei gehen Armin Wolf, Sandra Schulz und Marietta Slomka unterschiedlich vor. Während sich Wolf und Schulz durchaus ein paar konkrete Fragen überlegen, es stellt sich Slomka aus all dem, was sie gelesen hat, nur einen Zettel mit Stichworten.
Ein Zettel mit Fakten und natürlich so ein paar Stichworte mit Fragezeichen. Und die Einstiegsfrage, die formuliere ich in der Regel aus. Die muss sitzen. Dann folgt eine Antwort auf die Einstiegsfrage und dann spiele ich frei. Und ich glaube, dass das auch die bessere Variante ist. Also ich halte überhaupt nichts davon, sich an vorher ausgeformulierten Fragen entlang zu hangeln. Das macht einen unfrei. Man hört dann auch nicht richtig zu. Man kann dann auch nicht mehr spontan formulieren. Das sollte man nicht tun als Interviewer.
Das Mittel zum Zweck?
Die Konfrontation.
Zum Beispiel bei der schon erwähnten denkwürdigen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten im Februar 2020 mit den Stimmen von FDP, CDU und auch AfD. Besonders FDP-Politiker gaben sich nach der Wahl überrascht über das Abstimmungsverhalten der Rechtspopulisten. Darunter auch Kemmerich selbst sowie der Bundesvorsitzende Christian Lindner. Im ZDF-Heute-Journal verwies Moderatorin Marietta Slomka im Interview mit Kemmerich auf ausdrückliche Warnungen davor, dass die AfD mit für den FDP-Kandidaten stimmen würde.
Wir haben sehr detailliert in den Parteigremien besprochen, diese Kandidatur gegen Kandidaturen von links und rechts der demokratischen Mitte anzubieten. Und wir mussten damit rechnen, dass dieses passiert. Wir werden jetzt eine Politik machen, kontra AfD, auch gegen linke radikalistische Forderungen, Enteignungsfantasien.
Moment, da habe ich Sie richtig verstanden. Sie haben damit gerechnet, dass das passiert. Das heißt, Sie waren nicht überrascht, deshalb hatten Sie auch schon eine Rede vorbereitet.
Nein, die Rede habe ich nicht vorbereitet. Frau Slomka, Sie brauchen jetzt mir das nicht versuchen, in den Mund zu legen. Ich habe mich einer demokratischen Wahl gestellt. Und in Ihrem Bericht konnten wir, Herr Möller, erleben, wie er offensichtlich die Demokratie verhöhnt, indem er jetzt einen Popanz aufbaut seiner Taktik. Ich bin mit Mehrheit dieses Thüringer Landtags gewählt. Ich werde mich der Verantwortung stellen. Das ist eine Politik der Mitte mit guten Lösungen und guten Möglichkeiten für Thüringen.
Das heißt, Sie haben sich bewusst in diese Situation hineinbegeben, nochmal, damit wir das einfach klären. Das war jetzt keine Naivität, sondern Sie ahnten, die AfD würde das so machen.
Nein, davon bin ich nicht ausgegangen.
Tatsächlich nicht? Ich meine, das lag doch eigentlich auf der Hand.
Frau Slomka, wir diskutieren seit Tagen über die Möglichkeiten, wie eine Ministerpräsidentenwahl zustande kommen kann. Im Extremfall mit einer Ja-Stimme. Ich habe nicht, es gibt kein Angebot, es wird keine AfD-Politik gehen, dazu stehe ich. Und daran können Sie mich messen.
Wie eng haben Sie sich denn mit Herrn Lindner abgestimmt? Er sagte heute, das liegt alles in der Verantwortung und auch in der alleinigen Verantwortung der Thüringer.
Wir haben ständigen Kontakt gehalten. Und natürlich sagt Christian Lindner, sagt die Bundespartei, die letzte Entscheidung trifft der Thüringer Verband.
Aber Herr Lindner war damit einverstanden, dass Sie diese Wahl antreten?
Er wusste darum, dass wir diese Entscheidung getroffen haben.
Wichtig sei bei solchen Interviews, gut zuzuhören, sagt Marietta Slomka.
Um schnell reagieren zu können. Also wenn mir zum Beispiel in der Thüringen-Geschichte der FDP-Chef, Fraktionschef sagt, ja, das ahnten wir, dann muss ich natürlich sofort eingreifen und sagen, wie, das ahnten Sie? Also war Ihnen klar, was passieren würde? Und solche kleinen Nebensätze, die hören Sie nur, wenn Sie ganz genau zuhören und nicht schon Ihre nächste Frage vor Augen haben.
Einen Tag nach dem Interview mit Thomas Kemmerich sprach Slomka im Heute-Journal mit dem FDP-Bundeschef Christian Lindner. Ihn konfrontierte sie mit Erkenntnissen, die sie aus dem Interview mit Kemmerich gewonnen hatte. Lindner bestritt wiederholt, dass es eine Zusammenarbeit mit der AfD gegeben habe.
Noch einmal, davor wurde ja gewarnt. Haben Sie ihn davor gewarnt? Und warum haben Sie ihm nicht geraten, wenn das passieren sollte, dann sei wenigstens so schlau und sag, ich nehme die Wahl nicht an.
Ja, auch in Gremien haben wir davor gewarnt, ich selbst. Man darf sich nicht in eine Abhängigkeit der AfD begeben. Die Einschätzung war, die AfD hat einen eigenen Kandidaten. Die werden wohl ihren eigenen Kandidaten wählen. Jetzt können wir beide, Sie und ich, im Nachhinein analysieren, man hätte die Wahl gar nicht annehmen dürfen. Das ist immer so bei den Beobachtern danach. Stunden später ist man viel schlauer und weiß, was man tun muss. Herr Kemmerich war offensichtlich übermannt und hat spontan eine Entscheidung getroffen, die Wahl anzunehmen. Und jetzt, einen Tag später, hat er diese Entscheidung selbst korrigiert. Und ich finde, da muss man menschliche Maßstäbe anlegen und auch erlauben, dass jemand sich selbst korrigieren kann.
Aber wenn es um das Amt eines Ministerpräsidenten geht, dann ist das doch kein Spiel, bei dem man mal eben so übermannt wird. Und die Erkenntnis, dass man so eine Wahl nicht annimmt, die hatten viele in Ihrer Partei, zum Beispiel Alexander Graf Lambsdorff, schon sehr
danach,
schnell, schon gestern.
Ja, danach.
Mit dem Nachfragen ist das aber so eine Sache. Man kann zwar hinterfragen, was noch nicht ganz klar geworden ist, wo sich der Interviewpartner in Widersprüche verwickelt. Einen Anspruch auf eine Antwort, die zur Frage passt, hat man aber nicht, auch wenn man die Frage noch so oft stellt.
Nachhaken.
Den inoffiziellen Rekord in wiederholten Fragen hält BBC-Moderator Jeremy Paxman. Er hatte 1997 Michael Howard zu Gast, den damaligen britischen Innenminister und späteren Chef der konservativen Tories. Es ging um eine Personalfrage in der Gefängnisverwaltung. Auch für Menschen, die nicht Englisch sprechen, wird eines deutlich. Paxman stellt Howard immer wieder dieselbe Frage, auf die er kein einziges Mal eine direkte Antwort bekommt. Die Frage lautet, did you threaten to overrule him? Auf Deutsch, haben Sie gedroht, ihn zu überstimmen?
Did you threaten to overrule him? I was not entitled to instruct Derek Lewis and I did not instruct him. And
did you threaten to overrule him?
The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended. I did not overrule Derek Lewis.
Did you threaten to overrule him?
I took advice on what I could or could not do.
Did you threaten to overrule him, Mr. Howard?
And I acted scrupulously in accordance with that advice. I did not overrule Derek Lewis.
Did you threaten to overrule him?
Mr. Marriott was not suspended.
Did you threaten to overrule him?
I have accounted for my decision to dismiss Derek Lewis.
Did you threaten to overrule him?
Detail before the House of Commons.
I note you're not answering the question whether you threatened to overrule him.
The important aspect of this.
Insgesamt 12 Mal innerhalb von knapp 2 Minuten stellt Jeremy Paxman diese Frage. Mehrmals mit dem Hinweis, dass die Frage nicht beantwortet wurde, einmal sogar mit einer Entschuldigung, dass er erneut fragt. Am Ende sagt er right und macht weiter. Hier liegt die Erkenntnis nicht in der Antwort. Oder vielmehr doch, darin, dass sie verweigert wird. So wie 2018, als WDR-Moderator Philipp Menn die AfD-Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel befragte. Es ging um eine Mail mit rassistischem und demokratieverachtendem Inhalt, die Weidel zugeordnet wurde. Zunächst hatte sie bestritten, die Mail geschrieben zu haben. Später zog die AfD diesen Widerspruch zurück, ohne jedoch Weidels Urheberschaft zu bestätigen. Zum Ende seines Interviews fragt Mann nochmal nach der Mail.
Können Sie ausschließen, dass Sie diese Mail geschrieben haben?
Dazu wurde bereits alles gesagt.
Können Sie ausschließen?
Ich dachte, wir wollten über Politik reden.
Können Sie ausschließen, dass diese Mail von Ihrem Account geschickt wurde?
Dazu wurde bereits alles letztes Jahr gesagt.
Können Sie das ausschließen?
Ich habe dazu alles gesagt.
Also hat sie jemand anders geschrieben?
Ich habe dazu alles gesagt.
Also können Sie das ausschließen oder können Sie es nicht ausschließen?
Sie können mich 10.000 Mal danach fragen. Ich wurde letztes Jahr danach gefragt und es wurde zu diesem Thema alles gesagt.
Das heißt, Sie geben darauf keine Antwort?
Richtig.
Vielleicht wollen Ihre Wähler wissen, ob Sie das geschrieben haben.
Darauf wurde alles schon gesagt.
Eine Frage lässt sich aber auch auf andere Weise beantworten als durch Verweigerung. 2019 wählte Anton Hofreiter, der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, viele Worte, um einer Frage von Deutschlandfunk-Moderator Christoph Heinemann auszuweichen. Heinemann wollte wissen, ob Hofreiter die Schulstreiks für die Klimabewegung Fridays for Future unterstützt. Mehr als 9 Minuten lang versuchte Heinemann, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen.
Herr Hofreiter, was bedeutet Schulpflicht?
Ich glaube, dass das eine klassische Debatte ist, um abzulenken, um diese jungen Menschen klein zu machen, um ihr Anliegen nicht ernst zu nehmen.
Was bedeutet Schulpflicht?
Wie gesagt, ich sagte bereits, es ist so diese klassische Debatte, um diese jungen Menschen nicht ernst zu nehmen.
Herr Hofreiter, wieso können Sie diese ganz einfache Frage nicht beantworten? Was bedeutet Schulpflicht?
Ich könnte Ihnen diese Frage beantworten, aber es geht diesen jungen Menschen nicht um die Schulpflicht.
Also Sie können die Frage offenbar nicht beantworten. Wie sollen Schulen reagieren, wenn Schülerinnen und Schüler freitags demonstrieren?
Ich finde es wunderbar sozusagen, dass diese jungen Menschen über die Klimakrise sprechen wollen.
Wieso können sich Lehrerinnen und Lehrer, die die Schulordnung aufrechterhalten wollen, nicht auf die Grünen verlassen?
Wie gesagt, Sie machen es jetzt zum vierten Mal. Den jungen Menschen geht es um die Klimakrise. Ihnen geht es nicht um die Klimakrise. Ihnen geht es darum, diese jungen Menschen mit zu infantilisieren.
Herr Hofreiter, Sie haben jetzt auch diese Frage nicht beantwortet. Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer denn reagieren, wenn Schülerinnen und Schüler heute unentschuldigt fehlen? Ich drücke es nochmal etwas einfacher aus.
Wie gesagt, wir werden da nicht zusammenkommen. Nämlich ich möchte über die Klimakrise sprechen. Sie möchten diese jungen Menschen reduzieren, sozusagen darauf, ob sie in die Schule gehen oder nicht. Ein kluger Schüler hat...
Entschuldigung, Herr Hofreiter, ich hatte Sie...
Die Lokführer streiken.
Entschuldigen Sie bitte, ich hatte Sie nach
Lehrerinnen
und Lehrern gefragt. Wie sollen die reagieren, wenn Schülerinnen und Schüler heute nicht oder an Fridays for Future nicht zum Unterricht erscheinen?
Lehrerinnen und Lehrer sollen schlichtweg vernünftig mit ihren Schülerinnen und Schülern darüber umgehen, was sie unternehmen können, damit die jetzt herrschenden Menschen nicht ihre Zukunft zerstören.
Herr Hofreiter, sollten Jugendliche nur dann die Schule besuchen, wenn sie gerade nichts Besseres zu tun haben?
Es ist, wie gesagt, auch diese klassische Argumentation, an der man erkennen kann, dass man die Jugendlichen nicht ernst nimmt.
Herr Hofreiter, würden Sie denn auch Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern während der Schulzeit befürworten, die ganz andere Ziele zum Inhalt hätten, zum Beispiel gegen Zuwanderung oder gegen die Europäische Union?
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich das nicht befürworte. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich der Meinung bin, dass diese Schülerinnen und Schüler in ihrem Anliegen ernst genommen werden müssen und nicht eine Hauptablenkungsdebatte geführt wird, die Sie auch ganz offensiv hier führen.
Sie befürworten also die Demonstrationen Fridays for Future nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ich befürworte die Demonstrationen.
Ja, was
es ist ja wirklich
jetzt
amüsant, wie wir uns hier im Kreis drehen. Ich habe nur gesagt, dass das die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden müssen und dass man ihr Anliegen ernst nehmen muss.
Gut, Anton Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen.
Nicht immer versucht der Interviewpartner so offensiv davon abzulenken, dass er nicht über dasselbe Thema sprechen möchte wie der Interviewer. Meistens geschieht das wesentlich subtiler. Nach der thüringischen Landtagswahl 2014 hatte sich die amtierende Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU im Tagesthemen-Interview offenbar vorgenommen, drei Botschaften unterzubringen. Völlig egal, was Moderatorin Karin Mioska fragt. Eine der Botschaften: Die Menschen haben Stabilität und Verlässlichkeit gewählt.
Die Menschen haben Stabilität und Verlässlichkeit gewählt. Und ich bin sicher, dass Stabilität und Verlässlichkeit sich auch in den nächsten Koalitionsgesprächen wiederfindet. Das ist ein Wählerauftrag. Und diese Verantwortung möchte ich gern übernehmen. Und ich bin sicher, dass wir auf dieser Basis auch eine gute Koalitionsbildung hinkriegen. Wir machen eine Koalition auf der Basis von Stabilität und Verlässlichkeit. Und das ist genau das, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Ich sage, wir sind die stärkste Partei mit Abstand. Die Wählerinnen und Wähler haben Stabilität und Verlässlichkeit gewählt. Deswegen bin ich sicher, dass dies auch die nächsten Koalitionsgespräche das Votum sein wird. Und da werden wir zu guten Ergebnissen kommen, ganz sicher.
Unterbrechen.
Im tagesaktuellen politischen Interview ist in der Regel wenig Zeit. Im ORF-Magazin ZIP2 sind es auch mal 10 bis 12 Minuten. Tagesthemen und Heute-Journal haben dafür meistens 3 bis 6 Minuten. Da sind nur wenige Fragen möglich. Deswegen haben die Interviewer ein Interesse daran, ihren Interviewpartner zu unterbrechen, sobald klar wird, dass er die Frage nicht beantworten wird und stattdessen versucht, so viel wie möglich der vorhandenen Zeit selbst zu reden. Marietta Slomka nennt das die Wortreichstrategie.
Also einen relativ einfachen Zusammenhang sehr, 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 sehr ausführlich zu beschreiben. Dann bleibt auch nicht so viel Platz und Zeit für Nachfragen, weshalb ich dann auch unterbreche, was mir gerne als Unhöflichkeit, weniger von den Politikern, die wissen ja, was da gespielt wird, sind dann mehr von Zuschauern, ausgelegt wird, während ich die Uhr im Blick habe, die rückwärts läuft. Also dieses sehr, sehr ausführlich werden ist beliebt. Dann darüber reden, was man alles geschafft hat, also Wahlkampfthemen zum Beispiel unterbringen, obwohl es doch gerade eigentlich um die Frage geht, was ist denn da in Thüringen los? Und dann erzählt Herr Lindner, was sie eigentlich alles während der Bundestagswahl und während der Landtagswahl für tolle Themen hatten. Also auf Nebengleise führen ist beliebt. Oder eben auch so tun, als würde sich eine Frage gar nicht stellen. Also die Frage stellt sich doch gar nicht oder das ist ganz falsch gefragt, ist dann auch eine ganz beliebte Methode. Und wenn mein Name ganz oft genannt wird, dann weiß ich auch, da ist jemandem auf der anderen Seite gerade ein bisschen eng um Hals.
Auch ORF-Moderator Armin Wolf sieht sich oft mit dieser Strategie konfrontiert. Und mindestens zweimal auch mit einem speziellen Gast, der das Prinzip von Frage und Antwort nicht verstehen wollte. 2012 und 2013 war der österreichisch-kanadische Industrielle Frank Strohnach zu Gast, der mit seiner eigenen Partei, dem Team Strohnach, bei Wahlen antreten wollte.
Ich möchte das einmal vorlesen, was ich im Ausschuss gesagt habe. Das wurde recorded.
Aber,
und dann bin ich bereit, jede Frage zu antworten.
Das war ja eine ganz klare Frage.
Das war eine ganz einfache Frage,
die so im Ausschuss nicht gestellt worden.
Strohnach besteht darauf, erst seine 5-minütige Erklärung zu verlesen. Erst als Wolf mehrmals damit droht, das Interview abzubrechen, lässt sich Strohnach auf Fragen ein, attackiert Wolf und den ORF aber immer wieder. Ähnlich in einem zweiten Interview, ein knappes halbes Jahr später. Strohnach hält längere Reden, die nichts mehr mit der Frage zu tun haben, bis Wolf das Interview unterbricht.
Herr Strohnach, kennen Sie den Schriftsteller Mark Twain?
Ja, natürlich, ich habe schon viele Dinge von ihm gehört. Ja,
Mark Twain hat einmal geschrieben, ein Interview besteht üblicherweise aus dem Interviewer, der Fragen stellt, und dem Interviewten, der sie beantwortet. Ihre Antwort hat überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun gehabt. Ich würde noch mal gern wissen, wie viel der österreichischen Verwaltungsreform Sie einsparen können.
Sie haben ein Problem. Sie wollen immer ja oder nein. Ich könnte auch sagen,
nein, ich ist der OF, ja
ich ist der OF, sagen Sie mir ja oder nein, ist der ORF wirtschaftlich sehr gut geführt.
Herr Stollach, ein Interview besteht aus einem Interviewer, der die Fragen stellt. Das bin ich in diesem Fall.
Sie sind Staatsangestellte.
Ich bin kein Staatsangestellter. Sie sind beim ORF.
Angestellt. Sie können mir doch nicht sagen, dass Sie jetzt der Privatangestellte, dass das eine private Firma ist. Das ist einmal ganz, das stimmt nicht, was Sie jetzt sagen.
Ich bin kein Staatsangestellter.
Sie arbeiten. Wissen Sie, was Korruption ist?
Korruption? Nein, ich glaube nicht.
Korruption ist auch Leute, die bewusst Korruption, Strukturen und Werte unterstützen.
Und ich glaube, manchmal im Herzen, im Denken, gebt ihr mir recht. Aber ihr wisst, wenn ihr nicht nach den Parteien, wenn ihr euch so verhält, dann kommt, habt ihr diese Stellung nicht. Weil dieser Verein oder euch wird nur von Politfunktionären
Herr Stronach, Sie haben Unrecht, aber ich will mit Ihnen nicht über den ORF diskutieren. Diskutieren wir über die Währungsunion.
In diesem Interview sah sich Armin Wolf übermäßig oft dazu gezwungen, seinen Gast zu unterbrechen. In Österreich eine heikle Sache, sagt er. Schließlich gäbe es dort eine besondere Tradition, die manche als autoritätshörig bezeichnen würden. Unterbrechen gelte als unhöflich. Deswegen könne er normalerweise nicht sofort dazwischen gehen, wenn er merke, dass das keine Antwort werde, sagt Wolf.
Und wenn das ein Gast sehr geschickt macht, wie zum Beispiel unser gegenwärtiger Bundeskanzler Sebastian Kurz, der wirklich ein Meister in dieser Taktik ist, nämlich dass er scheinbar bezugnehmend auf die Frage haarscharf an der Frage vorbei antwortet und sehr ausführlich und lang das erzählt, was er eigentlich erzählen möchte und das aber recht interessant und geschickt formuliert, dann wird das ganz schwierig, weil da sitzen dann ganz, ganz viele Zuseher vor dem Apparat und denken sich, das ist aber sehr interessant, was der sagt. Und wenn ich dann unterbreche, denken sich viele Zuseher, jetzt lass den doch reden. Ja, und warum habt ihr den eigentlich eingeladen, wenn ihr ihn da nicht ausreden lasst?
Aber lass uns mich eins nur ausführen. Ich war zum Beispiel schon in einer Koalition mit der Sozialdemokratie. Da gab es von der sozialistischen Jugend grausliche Proteste gegen den Papst und sie haben den Lenin verehrt, der aber, Millionen...
Jetzt weiß ich, dass Sie gerne über die SPÖ reden wollen. Ich möchte mit Ihnen über die Regierung reden, über die SPÖ würde ich gerne mit Frau Wagner reden.
Das habe ich gerade versucht. Lass uns bitte einen Satz... Ich würde gerne bei der Regierung bleiben. Ich möchte aber Ihnen etwas erklären. Wenn Sie einen Koalitionspartner haben, dann werden Sie immer wieder erleben, dass Ihnen etwas dort nicht passt, nicht gefällt, widerstrebt. Wenn die Sozialdemokratie Lenin verehrt, dann widert mich das an. Und wenn ein Rattengedicht in der FPÖ veröffentlicht wird, widert mich genauso.
Wenn Herr Strache Bevölkerungsaustausch sagt, widert Sie das auch an?
Das ist etwas, was mir nicht gefällt.
Aber es widert Sie nicht an.
Es ist ein Wort, das ich ablehne.
Der taktische Angriff.
Gelegentlich müssen Interviewer damit rechnen, von ihren Interviewpartnern ordentlich Kontra zu bekommen. Eine beliebte Strategie, vor allem vom langjährigen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel.
Ich finde Ihre Frage total merkwürdig. Nichts von dem, was Sie sagen, ist richtig, Frau Schausten. Entschuldigung, dass ich das in aller Klarheit sage.
Schon der erste Satz von Ihnen stimmt nicht.
Na, sowas. Wir haben
noch nie.
Dann erklären Sie, was Sie damit meinen. So wird es wahrgenommen.
Nein, Sie nehmen das so wahr und senden es so.
Nee, das ist nur wirklich eine glatte Erfindung, die Sie hier gerade produzieren.
Das ist richtig falsch, Entschuldigung.
Entschuldigung, das ist doch nicht wahr, was Sie gerade erzählen.
Kein Mensch kann Ihnen diese Frage beantworten. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen.
Sie setzen derzeit Meldungen in die Welt, die die Wählerinnen und Wähler ziemlich verunsichern. Ihre Auffassung ist schlicht falsch. Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Ich würde es lieber so sehen, dass Sie es richtig erzählen.
Ah, das freut mich doch sehr zu hören.
Schwingt da mit Blick auf Herrn zu Guttenberg auch Neid mit? Der Mann ist ausgesprochen beliebt und so einen hat die SPD gegenwärtig nicht zu bieten.
Wissen Sie, das ist ja bei Ihnen offensichtlich so wie bei meiner Großmutter. Die hatte mal gesagt...
Die kenne ich nicht.
Das weiß ich, aber der Spruch ist ganz interessant. Was ich denke und tue, das traue ich jedem anderen zu. Wenn das Ihre Form der Auseinandersetzung in der Politik wäre, dann ist es gut, dass Sie im Journalismus geblieben sind. Unsere ist es jedenfalls nicht.
Und es ist gut, dass Sie SPD-Vorsitzender geworden sind und nicht Journalist. Das war Sigmar Gabriel.
Ich habe mich nie beworben dafür.
Na denn, ich mich auch nicht für den Parteivorsitz. Ja. So hat ein jeder seine Aufgabe.
Legendär auch das Interview von Sigmar Gabriel mit ZDF-Moderatorin Marietta Slomka im Jahr 2013. Die SPD wollte über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen lassen. Gabriel stellte den Vertrag selbst auf einer Regionalkonferenz vor. Slomka trug den Einwand von Verfassungsrechtlern an Gabriel heran, dass ein Mitgliederentscheid als eine Art zweite Bundestagswahl angesehen werden könnte, weil allein die Parteimitglieder über das Zustandekommen einer Koalition entscheiden würden.
Bei anderen Parteien, Frau Slomka, entscheiden kleine Gruppen. Da entscheiden noch weniger Menschen über das Schicksal in ihrer Argumentation Deutschlands. Und bei uns tut das eben immerhin 470.000 Mitglieder. Ich weiß nicht,
Herr Gabriel,
warum das
schlecht
sein soll.
Ich dachte eigentlich, dass in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dass das Wahlvolk entscheidet.
Ja, aber dann, was macht denn dann die CDU? Wer hat denn der Wähler nun entschieden? Der hat entschieden, Frau Merkel vertritt die stärkste Fraktion und die stärkste Partei. Aber der Wähler hat nicht entschieden, dass sie die absolute Mehrheit hat. Und nun gibt es Koalitionsverhandlungen, um zu klären, mit wem wird eine Mehrheit gebildet. Und in der CDU entscheidet darüber auch nicht die Wähler, sondern der Parteivorstand der CDU und der Parteivorstand der CSU. Das sind viel weniger Menschen als bei der SPD. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
Das, also, das hat doch Herr Gabriel, diesen Quatsch, der wird von sehr ernsthaften, dieser Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert. Und dem kann man sich dann ja auch mal stellen. Ja. Aber lassen Sie noch uns über was anderes reden.
Das mache ich doch gerade.
Das war in vieler Hinsicht eine interessante Gesprächssituation, die jetzt aber auch nicht beispielhaft ist. Die war schon sehr besonders. Es war eine besondere Situation, weil die SPD und ihr Parteichef unter hohem Druck standen. Und er auch ein bisschen so etwas wie einen externen Feind brauchte, ja, zur Integration der Binnengruppe. Das ist eine relativ einfache soziale Funktionsweise. Und er hatte schon in der Halle auf der Delegiertenkonferenz gegen die Medien geschimpft und auch jetzt dann auch schon mal erwähnt, und jetzt gleich würde er auch noch dem ZDF ein Interview geben, da würden bestimmt auch wieder blöde Fragen gestellt, so sinngemäß. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Das heißt, da war schon sehr viel Dampf im Kessel. Und der Wunsch, jemanden zu finden, gegen den man sich jetzt gemeinsam sozusagen solidarisieren kann. Der war also schon auf 180, als das Interview anfing.
Ja, Sie sagen, das ist Quatsch. Das ist jetzt eine besondere Form der Argumentation. Aber wenn Sie Ihre Parteimitglieder so ernst nehmen, warum...
Ich habe versucht, Frau Slomka, es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig...
Wenn Sie Ihre Parteimitglieder so ernst nehmen...
Es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig so behandeln.
Ich behandle Sie gar nicht schlecht. Ich stelle Ihnen Fragen, die habe ich mir auch nicht ausgedacht.
Ich bin der Vorsitzende der SPD bin. Und ich habe Ihnen argumentiert, warum ich das nicht für sehr tragfähig halte. Und ich kenne auch keinen Verfassungsrechtler, der sich dieser Debatte öffentlich stellt.
Herr Professor Degen hat schon noch einige andere, die stehen ja auch heute alle in den Zeitungen.
In anderen,
aber die interessante Frage ist doch, wenn Sie Ihre Parteimitglieder...
Das stimmt nicht, was Sie sagen.
Doch.
Es ist nicht das erste Mal, dass Sie in Interviews mit Sozialdemokraten nichts anderes versuchen, als uns das Wort im Mund umzudrehen. Gucken Sie ins Parteiengesetz, gucken Sie...
Die Kritik, die ich gerade genannt habe, steht in Zeitungen von Professoren, die darüber diskutieren und das ernst nehmen. Ist das eigentlich okay? Man muss das ja nicht so sehen, aber man kann darüber zumindest diskutieren.
Ja, ich war sauer, weil er mir Parteilichkeit unterstellt und sagte, wir wissen ja, wie Sie mit SPD-Politikern umgehen. Das ist eine Unverschämtheit, das habe ich ihm übel genommen. Das würde ich auch jederzeit so sagen, wenn er vor mir steht. Ich glaube, das würde er auch annehmen, die Kritik. Und das fand ich nicht in Ordnung, weil das geht mir dann auch an meine journalistische Ehre. Ich bin nicht parteipolitisch. Ich nehme nicht SPD-Politiker anders heran als Politiker anderer Parteien. Das ist einfach nicht wahr. Und das weiß er eigentlich auch. Und das fand ich unlauter. Und an der Stelle wurde ich dann wirklich auch sauer. Aber was man natürlich eigentlich nicht werden soll. Man soll natürlich professionell dann immer ganz ruhig bleiben. Aber wir sind ja auch nur Menschen. Ja, nicht nur die Interviewten, auch die Interviewer. Und in der Situation war dann sehr viel Menschlichkeit auf beiden Seiten zu sehen. Das macht es wahrscheinlich auch so ungewöhnlich und hat deshalb so nachhaltig für Aufsehen gesorgt, dieses Gespräch.
Ein Gespräch mit hohem Unterhaltungswert, aber mit mäßigem Erkenntnisgewinn und ohne nennenswerte Folgen. Anders bei einem Interview von ORF-Moderator Armin Wolf im Frühjahr 2019 mit einem Politiker der rechtspopulistischen FPÖ, die dem öffentlich-rechtlichen ORF gegenüber ablehnend eingestellt ist.
Der strategische Angriff.
Diese Konfliktlinie gab es bereits, als im April 2019 der FPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl Harald Wilimski zum Interview in das abendliche Nachrichtenmagazin ZIP2 kam. Die FPÖ-Spitze hatte sich gerade von einem rassistischen Gedicht eines lokalen Funktionärs distanziert. Moderator Armin Wolf wollte Harald Wilimski daher fragen, wie er zu einem rassistischen Plakat der FPÖ-Jugendorganisation aus der Steiermark steht. Wilimski distanzierte sich nicht, sondern ging zum Gegenangriff über.
Diese Geschichte ist in der Steiermark ein Jahr bekannt. Niemand in der Steiermark im Landtag regt es auf. Ja. Wir können aber auch heute bei einer Diskussion über europapolitische Fragen mit diesen Geschichten die Zeit verwenden. Genauso wie wir das letzte Mal Sie nur versuchen, irgendwo dieser Regierung Schaden zuzufügen. Und ich weiß das auch, dass Sie auf Twitter in den sozialen Netzwerken permanent Stimmung gegen uns machen. Sei Ihnen auch unbenommen. Ich sage nur, für einen ORF-Moderator ist das nicht das Beste.
Wolf besteht darauf, dass Wilimski die Frage beantwortet. Um das Rassistische des Plakats zu verdeutlichen, lässt er zum Vergleich eine antisemitische Karikatur des NS-Blatts Der Stürmer einblenden, woraufhin Wilimski neue Vorwürfe erhebt.
Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus waren, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
Ich wüsste nur gar nicht, für die FPÖ oder für die Jugendorganisation in der Steiermark, nehme ich an, oder?
Es ist seit einem Jahr bekannt, niemand in der Steiermark regt sich auf. Ja. Es ist offensichtlich bei einer europapolitischen... Ich würde es nicht so machen, aber Sie laden mich Gespräche ein anlässlich der Präsentation unserer Europakampagne und kommen wir mit solchen Sachen und einer Gegenüberstellung des Stürmer. Das ist überhaupt etwas, was ich noch nicht erlebt habe im ORF. Es hat eine Qualität, die nach unten offen ist. Es ist jenseitig, Herr Wolf, was Sie da
ich
machen.
Ich frage Sie deswegen, weil Sie Generalsekretär der FPÖ sind und Sie als Generalsekretär auch der Spitzenkandidat sind.
Ja, was sehen Sie Verwerfliches? Da sagen Sie es mir. Was ist für Sie das Verwerfliche daran?
Ich sehe eine Darstellung von offenbar ausländisch gedachten Menschen, die sehr ähnlich aussieht wie die optische Darstellung im Stürmer damals von Juden.
Ja, und das halte ich für derart geschmacklos. Ich halte das für skandalös, ja, hier diese Unterstellung zu machen. Das ist ein Jahr alt. Ja. Sie kommen heute damit, als wäre das irgendeine Geschichte, die jetzt neu gekommen wäre, die niemand enerviert hat. Ja. Die Sie jetzt einen Monat vor der EU-Wahl versuchen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hochzuziehen und zu skandalisieren. Ich halte das für einen Skandal der Sonderklasse.
Gut. Als Harald Wilimski damit droht, das könne nicht ohne Folgen bleiben, lässt Moderator Armin Wolf den Angriff an sich abperlen und bezieht ihn auf das rassistische Plakat.
Also ich wusste natürlich, dass Wilimski das anders meint und meinte, es könnte nicht ohne Folgen für mich bleiben. Das war mir schon klar, so gut kenne ich Herrn Wilimski und ich habe ja nun wirklich oft genug in den letzten 17 Jahren FPÖ-Politiker interviewt.
Deshalb rechnet Wolf auch immer wieder mit derartigen Angriffen von FPÖ-Politikern, die den ORF grundsätzlich ablehnen und oft nur einen Anlass suchen, dessen Arbeit zu skandalisieren. Die Debatte nach dem Wilimski-Interview 2019 war allerdings die heftigste zwischen FPÖ und ORF, die wochenlang Österreichs Medien und Politik beschäftigte, bis sie vom Korruptionsskandal um den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit dem Ibiza-Video abgelöst wurde, die Regierung zerbrach und die ORF-Reform zunächst nicht weiter verfolgt wurde. Auch Deutschlandfunk-Moderatorin Sandra Schulz weiß, dass solche Attacken Teil der Strategie von Interviewten ist, wenngleich sie in Deutschland in dieser Deutlichkeit immer noch eher selten vorkommt.
Also ich reg mich nicht drüber auf, denn ich finde es absolut legitim, dass jeder Gesprächspartner auch rhetorisch mit unterschiedlichen Methoden und mit unterschiedlichen Stilen arbeitet. Ich versuche zu verhindern, dass der Gesprächspartner über diesen Angriff die Deutungshoheit oder überhaupt die Moderation des Gesprächs in die Hand bekommt. Also ich würde mich da nie auf ein längeres Streitgespräch einlassen, aber dass man da nochmal kurz erwidert, ich frage das hier jetzt im Interesse der Hörerinnen und Hörer, weil sich viele das jetzt möglicherweise auch gefragt haben, so eine Replik könnte ich mir da schon vorstellen.
Es hänge von beiden Seiten ab, ob es zu Provokationen komme, sagt Armin Wolf. Sein Interviewstil sei ein anderer als der von Marietta Slomka, Klaus Kleber oder Karin Mioska. Und auch die Interviewpartner agierten sehr unterschiedlich.
Und natürlich wird ein Interview mit jemandem, der sehr provokant argumentiert, der sehr polarisiert, der sehr kantig ist, atmosphärisch anders verlaufen als mit einem Gast, der auf jede Frage bereitwillig antwortet, nicht versucht, Ausflüchte zu machen, Fragen zu umgehen oder gar den Interviewer oder die Interviewerin zu attackieren.
Fragen im Ausnahmezustand.
Alle Interviewer sehen sich in der Rolle derjenigen, die kritisch hinterfragen, was politisch entschieden wurde oder geplant wurde. Die Corona-Krise hat aber auch hier Koordinaten verschoben. So unterscheide sich die Auswahl der Interviewpartner und der Umgang mit ihnen vom Alltagsgeschäft, sagt ZDF-Moderatorin Marietta Slomka. Sie spreche öfter mit Virologen und anderen Fachleuten. Und weil eine Krise die Stunde der Exekutive sei, auch öfter mit Vertretern von Regierungen in Bund und Ländern. Es gebe viele Wissensfragen und wenig politischen Schlagabtausch, stattdessen ein gemeinsames Suchen nach Lösungen und Antworten.
Die Fragen sind jetzt vorsichtiger formuliert, würde ich sagen. Das ist auch in Ordnung, das kann man in so einer Krise auch eine Zeit lang mal machen. Das heißt nicht, dass man nicht hinterfragt. Also ich habe auch jetzt in der Zeit kritische Fragen zum Beispiel an den regierenden Bürgermeister von Berlin gestellt. Warum waren Sie da so zögerlich und. Oder Fragen an Herrn Söder, ist das gut, wenn ein Bundesland so vorprescht? Also solche Fragen finden natürlich statt. Wir stellen jetzt nicht plötzlich jede Kritik ein oder jedes kritische Hinterfragen. Aber es ist nicht dieses konfrontative Grundziel eines Interviews. Dafür ist diese Krise einfach ungeeignet. Und natürlich haben wir wahnsinnig viele Experteninterviews und das sind sowieso ganz andere Gespräche.
Wie etwa ein Interview mit der deutsch-italienischen Politikerin Laura Garabini, die während der staatlich verordneten Quarantäne in Italien per Internet zugeschaltet war. Weniger als Politikerin, vielmehr als Zeitzeugin, sagt Slomka. Garabini berichtete von der Lage in den Städten und in den Krankenhäusern, von der Ausgangssperre und von Hilfslieferungen. Und am Ende wurde es persönlich.
In der Tat, Frau Garabini, Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und gleichzeitig als Politikerin hat sie eben eine
als deutschsprachige Politikerin, das ist natürlich das entscheidende Auswahlkriterium, warum wir sie angefragt haben, ist sie gleichzeitig jemand, der gewöhnt ist, öffentlich zu reden und auch eine öffentliche Funktion hat im italienischen Senat und jetzt nicht at random irgendwer. Also sie war Betroffene und Politikerin gleichermaßen.
Für Interviews gibt es nicht ewig Zeit, vor allem nicht eingebettet in einem Nachrichtenmagazin wie bei Tagesthemen, Heute-Journal und ZIP2. Wann aber ist alles gesagt? Wann ist ein Interview zu Ende? Da sind sich Armin Wolf und Sandra Schulz einig.
Wenn die Zeit aus ist. Naja, bei Interviews zu wirklich komplexen Themen mit Interviewprofis reichen 6, 7 oder 8 Minuten im Normalfall nicht. Also ich könnte immer auch 20 Minuten oder 25 Minuten machen. In dem Sinn ist es nicht zu Ende.
Das Interview ist zu Ende, wenn bei uns der von uns sogenannte Backtimer läuft oder die Musik, die ja wenige Sekunden vor den Nachrichten bei uns kommt. Beklagenswerterweise ist es annähernd immer so, dass wir noch 10 bis 700 Fragen auf unserem Zettel haben, wenn die Nachrichten kommen oder auch wenn wir wissen, dass die 10, 12, wir haben ja auch längere Interviewstrecken, die 13 Minuten Interviewzeit um sind. Allerspätestens ist es dann zu Ende. Ich würde sagen, bei uns ist es eher die Ausnahme, dass man mal an einem Punkt ist, an dem man sagt, so, jetzt war jetzt wirklich alles gesagt, mir hat es jetzt gereicht, ich fand es jetzt langweilig, ich hatte jetzt kein Bedürfnis, da noch weitere Fragen zu stellen. Also bei uns ist es schon oft, würde ich sagen, die Zeit der limitierende Faktor, der das vorgibt, dass jetzt das Interview zu Ende ist oder zu Ende gehen muss.
Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Willem Heidmeier war das, Soziologe und Konfliktforscher, heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Sie hörten Medias Res Spezial. Lassen Sie uns den Quatsch beenden. Die Kunst des guten Interviews. Eine Sendung von Stefan Fries. Mit Marietta Slomka, Sandra Schulz und Armin Wolf. Redaktion Bettina Schmieding. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.